Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Roadbike-Redakteur und ich bin heute nicht alleine. Ich spreche mit dem Kollegen
Erik, auch von der Roadbike, auch Redakteur.
Und wir haben noch einen Gast, und zwar Jean-Paul Ballard von Swisside. Hi, JP.
Hallo, Moritz. Hallo, Erik.
Hi.
Und wenn wir mit JP von Swisside sprechen, dann könnt ihr euch schon denken, es geht um das Thema Aerodynamik. Wir haben in den letzten Ausgaben über das Thema Aerodynamik sehr viel geschrieben. Wir hatten eine ganze Aerodynamik-Testserie, die wir gemeinsam mit Swisside im Windkanal durchgeführt haben, im Windkanal, und wir haben dann auch noch in der Praxis natürlich getestet. Und heute wollen wir uns dem Thema Aerodynamik widmen. Und mit JP haben wir da einen absoluten Experten, und zwar, weil er Aeronautical Engineer ist. Vielleicht kannst du mal ganz kurz dazu sagen, was ist ein Aeronautical Engineer?
Ja, klar. Also Aeronautical Engineer, also auf Deutsch wäre das Luftfahrtingenieur. Ja, wir sind Ingenieure, die speziell Aerodynamik studiert haben, aber nicht nur das, sondern auch hauptsächlich Flugdynamik, auch Kohlenfaseraufbau, also alles, was mit den modernen Flugzeugen, sogar mittlerweile sind das auch Elektronik und Flugsteuerung und was auch immer dabei. Aber bei mir war das immer so Hauptpunkt Composite, also Kohlenfaserbau und selbstverständlich Aerodynamik.
Mhm. Du hast das studiert. Wo hast du das studiert? Wo kann man das studieren?
Ja, man kann das eigentlich ziemlich überall studieren. Also ich bin halb Schweizer, halb Australier, und ich habe mein Studium in Australien absolviert, auf der University von Sydney. Und da gibt es eine Fakultät vor Aeronautical Engineering. Da hauptsächlich quasi mein Hauptstudium absolviert, aber dann selbstverständlich dann immer nebenbei mit viel Praktikum. Ich war immer Motorsport begeistert, das hat mich auch als Kind oder in meiner Jugend getrieben. Also ich war dann auch in dem Zeit sehr aktiv in dem Motorsportbereich tätig und hat dabei auch alles, was ich gelernt habe bei der Uni, sofort dann versucht, immer umzusetzen auf Automobile, was Aerodynamik angeht.
Und du bist selber auch Autorennen gefahren, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, genau. Also mein Vater war Sportscar-Meister in Australien in den 60er Jahren. Und dann hat er eine richtige Karriere gemacht. Und irgendwann später wollte er dann wieder ein bisschen Spaß noch haben mit im Autosport. Und dann hatte ich die Gelegenheit, da auch mitzumachen. Also für die ersten 3 Jahre musste ich als Mechaniker auf die Autos arbeiten, um selber dann einen Platz zu verdienen. Und dann mit 16 habe ich angefangen, auch ein bisschen Rennen zu fahren, und war ich dann auch ziemlich erfolgreich. Und dann habe ich dann selber mit Sponsoren und so weiter ein bisschen die Leiter steigen können, und dann habe ich schlussendlich dann auch in den GT-Sportscar-Klasse die Meisterschaften bestritten. Und ich hatte immer diese Begeisterung für Geschwindigkeiten und für Motorsport, und das hat auch lustigerweise zum Radsport geführt, weil besonders für die GT-Rennen, die zum Teil über 12 Stunden gehen, muss man sehr fit sein. Und ich habe herausgefunden, dass Radsport und Radfahren sehr gut ist für die Ausdauer. Und ich habe dann eine direkte Korrelation zwischen meinen Rundenzeiten über, sagen wir, 1 Stunde oder 2 Stunden Fahrt, ein Driving-Stint sozusagen, und das Fitness. Und ich habe dabei dann auch eine Leidenschaft zum Radsport entdeckt, was mit mir dann längst nach meiner Karriere als Fahrer oder auch als Ingenieur in dem Motorsport mitgetrieben hat.
Mhm. Also mit diesem das war dann auch der Hintergrund für das Studium?
Genau.
Also diese Erfahrung als, du hast gesagt, mit 16 den ersten eigenen Sportwagen, wenn ich es richtig verstanden habe, und dann hast und die ersten Rennen auch erfolgreich. Und dann war das dann auch der Grund zu sagen, du studierst das.
Ja, absolut. Also ich war immer dann, wenn man Motorsport begeistert ist, ist man auch Formel 1 begeistert. Ich habe mit 14 herausgefahren, dass eine bekannte, also sehr bekannte Aeronautical Engineer, der Adrian Newey, der ist für die, die Formel 1 folgen, ein sehr bekannter Typ, ist der Technical Director bei Red Bull Racing. Und ich habe mir mit 14 dann gesagt, ja, das muss ich studieren. Also für mich war das sehr einfach in dem Sinn, weil viele von meinen Freunden und Kollegen haben nicht gewusst genau, was sie machen wollen. Also für mich war das schon, ich kann sehr dankbar sein, dass das für mich sehr klar war. Das war dann mit dem Motorsport verbunden dann super cool, weil ich habe dann immer selber, wie gesagt, dann auf den Autos geschraubt. Also mein erstes Rennauto habe ich dann selber gebaut mit Hilfe von ein paar anderen mit diesen so praktischen Erfahrungen dann gekoppelt mit den Juni-Erfahrungen, dann ja kann man schon was am Schluss die letzten Rennautos, die wir immer noch haben in die Garage auf unserer Farm in Australien, die sind schon ziemlich hoch entwickelte Autos und dann viele selber gebauten Teile und so weiter.
Ja. Bist du auch ambitioniert Rennrad gefahren oder hast du das nur zum Training gemacht, um dich für die Autorennen fit zu machen?
Nein, also sehr ambitioniert. Also wenn man irgendwie so eine Racer ist, dann will man alles racen. Also ob das vier Räder oder zwei Räder hat. Also auch bereits damals in Australien habe ich dann in einem Radclub, war ich auch Mitglied in einem Radclub und habe ich dann auch in die lokalen Rennserie mitgemacht. Und ich war auch relativ erfolgreich da, habe dann auch einen Sponsoring-Deal bekommen, in dem ich ein zugestelltes Peugeot-Rennrad damals zur Verfügung bekommen habe. Und ich hatte richtig viel Spaß. Und dann, klar, für mich der nächste Schritt, wenn man in der Formel 1 arbeiten möchte, muss man dann wieder zurück nach Europa kommen. Klar, ich hatte viel Familie in der Schweiz, also das war dann die direkte Landepunkt in Europa. Und Rennrad kam selbstständig dann mit. Und dann habe ich dann auch weiterhin auch in Europa dann viele Rennen auf dem Rennrad auch weiterhin gemacht.
Aber lass mich raten, wenn du so technikaffin bist und eine Begeisterung für Aerodynamik hast, dann warst du ein Zeitfahrspezialist.
Ja, lustigerweise nicht. Oh. Eher später kam ich dazu. Aber mir war, also ich mache sehr gern einfach unter Menschen zu sein. Und das Renndynamik unter andere Fahrer war auch sehr cool. Also in die Gruppe zu fahren und dann das Abschlusssprint und sowas, das hat mich auch schon stark getrieben. Und als Einzelzeitfahrer hat man das wenige. Ich habe auch damals in England in 2000 meine allererste Zeitfahren gemacht. Und das war richtig heftig. Von was die Belastung anging. Und ich wurde, ich glaube, so zwei oder dreimal überholt von Leuten, die hinter mir gestartet sind. Dann habe ich gesagt, ja, ich bleibe mal eher bei den Ausdauer und ein bisschen so dynamische Renntaktik dabei statt den Zeitfahren. Aber ich bin dann später zum Triathlon gekommen und schlussendlich ist das Zeitfahren.
Ja.
Du hast ja den Sprung geschafft auch in die Formel 1, nicht als Fahrer, aber du bist als eben Aeronautical Engineer dann in der Formel 1 tätig gewesen und bist ja auch da die Karriereleiter, die du eben schon erwähnt hast, auch sehr weit hochgeklettert. Was hast du da genau gemacht? Kannst du da kurz was zu sagen?
Also meinen ersten Job habe ich bei BAR Honda, British American Racing damals. Die zwei Fahrer waren Olivier Panis und Jacques Villeneuve. Und ich habe das erste Job gekriegt. Ich habe schon 20, 30 Mal Bewerbungen rausgeschickt. Und damals war es ziemlich schwierig, in einem Team zu kommen. Die waren nicht so viele Teams und die waren hatten auch wenige Mitarbeiter in den Teams. Also die waren damals so unter 100 Leute. Mittlerweile sind die bis zu 1000 Leute. Also es ist schon ein anderes Spielfeld mittlerweile. Mein ersten Job war als Jig and Tool Designer. Also ich habe die Werkzeuge für den Kohlenfaserbau gezeichnet. Das sind für den Chassis, für die Flügel und so weiter. Und daraus habe ich dann auch in den Composite-Abteilung nachher gearbeitet. Und dann gab die Möglichkeit damals von Toyota, die haben in der Formel 1 angefangen, und das war in Köln. Ich habe damals kein Wort Deutsch gesprochen, aber ich bekam diesen Angebot, dorthin zu gehen in die Aerodynamikabteilung. Und das war für mich schon Traum, und Toyota hatte damals so auch richtiges Budget. Und dann hatte ich damals auch eine deutsche Freundin, die ich in Oxford kennengelernt habe. Und dann war die Entscheidung klar, dann fliegen wir rüber nach Köln und starten wir dort. Und ja, da habe ich dann 5 Jahre lang bei Toyota in der Formel 1 gearbeitet. Erstmal als Model Designer, also ich habe die ganze Teile gezeichnet fürs Windkanalmodell. Dann habe ich eine leitende Position für die Gruppe, die dafür für das gesamte Windkanalmodell und Windkanal zuständig war, also für alles, was wir am Windkanalmodell machen oder im Windkanal, die Systeme und so weiter. Das war auch eine super Erfahrung. Und genau durch diese Erfahrung, ich hatte Erfahrung als Konstrukteur in CAD, ich hatte Erfahrung als Aerodynamiker, ich hatte Erfahrung dann als Composite-Bereich, war der ehemalige Aerodynamikchef, der auch ein begeisterter Radfahrer ist, das ist der Willem Towet, der war damals bei BMW Sauber, als BMW das Team übernommen hat damals. Und der suchte einen Ingenieur für die Formel 1 Konzeptabteilung. Und in diesen Abteilungen, diese Gruppe, hat man das Gesamtauto konzipiert. Und da braucht man schon Wissen aus allen Bereichen. Und da war ich eine Spezialkandidat, und ja, ich habe schlussendlich den Job gekriegt. Also nach 5 Jahren bin ich dann wieder in die Schweiz gelandet, aber in den deutschsprachigen Teil. Und da könnte ich dann auch ein bisschen Deutsch reden in dem Moment, weil ich komme eigentlich aus dem französischen Teil der Schweiz. Also Deutsch war für mich schon eine Fremdsprache damals. Dann Schweizerdeutsch musste ich auch lernen, was ich mittlerweile auch im Griff habe. Ja, und da habe ich dann auch lange Zeit in die Konzeptgruppe bei BMW Sauber und dann wieder Sauber gearbeitet. Und was auch ganz cool war, in die Special Projects Group. Und die Special Projects, also in der Formel 1 weiß man, immer weiß jeder, dass es wird getrickst. Und die Regeln sind, es gibt immer so Grauzonen. Und da in diesen Grauzonen kann man ein bisschen spielen. Und da kann man einen gewissen Vorteil ausholen. Und die der Formel 1 folgen, wissen, dass letztes Jahr hat Ferrari ein bisschen mit dem Motor getrickst. Dieses Jahr sind die wenige stark, weil die keine Motorleistung mehr haben, weil die dürfen diesen Trick nicht mehr verwenden. Auf jeden Fall in dieser Special Project Group war ich auch genau dafür zuständig, um solchen Tricks auszuarbeiten. Und das war wirklich cool, weil das ging ums Aerodynamik, das ging ums Elektronik, das ging ums flexible Flügel, was auch immer. Ja, und dann schlussendlich war ich der Chef von diesen Konzeptgruppe und war ich dann für das Gesamtauto-Konzept zuständig in der Formel 1 bei Sauber.
Und wie kam dann der Twist quasi? Du hast ja quasi vom Rennfahrer und Motorsportbegeisterten aus Australien zum Head of BMW Sauber hast du ja eine tolle Karriere hingemacht, aber dann hast du doch den Schritt bist du gegangen in den Radsport, und da bist du jetzt seit einigen Jahren. Wie ist das gekommen?
Also ja, also erstens war ich nicht der ganze Head vom BMW, aber schon eine Abteilungsleiter. Aber ja, also wie gesagt, ich war immer sehr ambitioniert im Radsport, habe dann auch damals Wettkämpfe bestritten, immer noch jetzt übrigens. Wir hatten dann wirklich eine tolle Truppe bei Sauber. Und die Schweizer Mentalität und alle, die damals bei Sauber gearbeitet haben, waren mega begeistert für Sport. Und was auch ganz cool ist, in der Schweiz hat man 1,5 Stunden Mittagspause. Also wir haben jeden Mittag, ob das Radtouren waren, Mountainbike-Touren, was auch immer, wir waren sehr sportlich unterwegs. Und viele von uns waren begeisterte Radfahrer. Und ich wollte so einen ganz tolle Satz Laufräder kaufen. Und ich habe mir damals, die waren die Mavic Cosmic Carbon Ultimate-Laufräder gekauft. Das war in 2009. Die haben auch ein halbes Vermögen gekostet. Ich glaube, ich habe da auch einen günstigen Preis aus der USA gekriegt, aber das waren trotzdem 2.500 US-Dollar. Habe die Dinge gekauft. Bin dann erstmal rausgefahren und zwei Dinge sind passiert. Ich war in der ersten Abfahrt bei uns in der Nähe von der Arbeit und die waren richtig unstabil bei den Abfahrt. Also würde ich sagen borderline unfahrbar. Es war relativ windig an dem Tag und dann habe ich ungefähr ein Drittel der Abfahrt geschafft, bis dass die Dinge delaminiert haben. Das heißt von den Bremsen ja, delaminiert, also die waren strukturell kaputt. Und ich war ziemlich enttäuscht, weil erstens habe ich sehr viel Geld ausgegeben, auch bei einer sehr guten Marke. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und zusammen mit meinen Kollegen haben wir gesagt, ja, das kann nicht so schwierig sein. Also wir haben die ganzen Kompetenzen hier, hier damals in der Formel 1 Gruppe. Wir können Composite sehr gut, wir könnten Aerodynamik sehr gut, warum machen wir nicht selbe Laufräder? Statt irgendwie was Neues zu kaufen, dann habe ich das tatsächlich gemacht und habe ich dann angefangen, ein bisschen damit zu tüfteln. Und die damalige Aerodynamik-Chef bei BMW Sauber, der ist mittlerweile auch der Head of Research bei Swisside übrigens, der war 19 Jahre lang der Aerodynamikleiter bei Sauber, der war auch, also ist auch Fahrrad begeistert. Und wir haben dann alle zusammen mit ein, zwei anderen der erste Windkanal-Test durchgeführt. Und das war dann bei dem GST-Windkanal, wo wir auch ebenfalls zusammen getestet haben, weil der Formel-1-Windkanal war sowieso viel zu teuer und immer 24 Stunden 7 ausgelastet. Und dann haben wir auch festgestellt, dass das ganze Equipment, also nicht nur die Laufräder, sondern die Rahmen und alles Mögliche, völlig unoptimiert war für Aerodynamik. Und mit ein paar...
Wann war das ungefähr?
Das war in 2010. 2010, ja. Also ein bisschen danach, glaube ich, waren wir im Windkanal. Aber als wir erst angefangen haben, sagen wir, die System zu analysieren und sagen wir, mit ein paar einfachen Berechnungen kann man auch daraus berechnen, wie wichtig der Aerodynamik ist. Also wir haben dann öfters mal gesagt, so ab 15 km/h ist der aerodynamische Widerstand der größte Widerstand, also was am meisten Leistung frisst. Und sobald man 25er Durchschnitt fährt oder sogar schneller, ist es wirklich 2/3 oder sogar 3/4 der gesamte Leistungsnutze. Dann sieht man sofort, wie wichtig die Aerodynamik ist. Und durch diesen Leidenschaft für Radsport, aber auch für Aerodynamik, und als wir gesehen haben, es gibt das Material, was auf dem Markt ist, sehr unoptimiert ist. Und als wir festgestellt haben, durch diesen Kalkulationen, wie wichtig die Aerodynamik ist, dann haben wir uns entschieden, dann vielleicht starten wir was. Und das war der Anfangsgedanken von Swisside.
Aber als du so gemerkt hast, dass es auch im Radsport Aerodynamik eine sehr, sehr große Rolle spielt, inwiefern vergleicht sich das mit der Formel 1? Denn ich könnte mir vorstellen, in der Formel 1 geht es ja viel um Kurvengeschwindigkeit und Anpressdruck. Und beim Radfahren geht es ja eher wirklich darum, möglichst auf gerader Strecke wenig Widerstand zu erzeugen. Ist da wirklich so ein großer Unterschied oder kann man da auch, gibt es viele Gemeinsamkeiten, die man in beiden Disziplinen feststellen kann und dann auch übertragen kann?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt sehr viele Unterschiede, aber auch sehr viel gemeinsame Sachen. Also zum Beispiel, ja, das stimmt. Also in der Formel 1 ist es immer ein Kompromiss zwischen Anpressdruck und Widerstand. Also diesen Lift-to-Drag-Ratio nennt man das. Aber es ist einfach ein anderes Optimierungsziel. Also man setzt sich Ziele und man optimiert sich dahin. Also im Radsport, wir wollen keinen Anpressdruck. Aber wir setzen sozusagen das Formel-1-Wagen auf die Seite. Wir wollen einen seitlichen Druck erzeugen. Und eigentlich ist ein Fahrrad sehr ähnlich wie ein Segelboot. Und wir wollen eine Seitenkraft erzeugen, einen Auftrieb auf die gewissen Teile des Fahrrads, ob das die Laufräder sind oder ob das Rahmen. Und mit diesem Auftrieb gibt es einen Komponenten, der nach vorne zeigt. Wenn wir sehr effizient sind, gibt es den Komponenten von Widerstand, der nach hinten zeigt, ist der etwas kleiner. Und wenn wir ein effizienteres System entwickeln, dann könnten wir eigentlich relativ drastisch den Luftwiderstand reduzieren durch diesen Segeleffekt, durch den sogar Vortrieb, dass wir mit einem Laufrad und einem Rahmen zum Teil erzeugen können. Also Formel-1-Wagen und Fahrrad sind sehr unterschiedlich, aber wenn man sagt, wir setzen einfach andere Ziele auf die verschiedenen Parameter, sind sie sehr ähnlich. Und die Entwicklungsart und Weise ist identisch. Also wir entwickeln in der, also hauptsächlich im CFD mit diesen, also aerodynamischen Computer, also Strömungsberechnungen für die Entwicklung. Und diesen Erfahrungen nehmen wir direkt 1:1 aus unserer Erfahrung in der Formel 1 und setzen wir genauso um. Das einzige andere Unterschied ist der Windgeschwindigkeit. Also ein Formel 1-Wagen hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 200 plus. Klar, wir sind eher in 30 Kilometer pro Stunde Umgebung. Und das sind auch drastische Unterschiede in der Luftstrom und wie das sich wirkt. Aber schlussendlich ist das alles Aerodynamik. Und wir setzen wirklich genau die gleichen Techniken an für unsere Entwicklung.
Jetzt ist bei uns eine ganz typische Rückmeldung von Lesern, wenn wir was mit Aerodynamik machen, da wird mit 45 km/h wird da gemessen. Aerodynamik ist nur was für Leute, die wirklich halt schnell unterwegs sind. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ab 15 km/h ist das relevant. Kannst du da einfach noch mal was zu sagen? Also warum ist die Aerodynamik auch für Otto Normal Rennradfahrer so wichtig?
Ja, definitiv. Also vielleicht erstmal zu dem Thema 45 km/h. Also wir testen hauptsächlich auch bei den Berichten, was wir mit euch gemacht haben. Wir testen hauptsächlich auf Referenzgeschwindigkeit von 45 Kilometer pro Stunde. Es gibt zwei Gründe dafür. Erstens, das ist eine Referenzgeschwindigkeit, was es gibt seit Länge im Radsport auch für solche Messungen. Und zweitens, die aerodynamischen Kräfte, die erhöhen sich mit Potenz 3, also hoch, exponentiell mit der Geschwindigkeit. Also bei 45 km/h haben wir auch eine sehr gute, also die Kräfte sind etwas höher und wir könnten dann dafür auch sehr wiederholbar, reproduzierbar messen im Windkanal. Und das ist auch sehr wichtig. Wir testen selbstverständlich auch bei niedrigen Geschwindigkeiten. Also wir testen bis auf 30 km/h runter, weil es gibt doch in diesem Bereich gewisse Geschwindigkeitsabhängigkeiten. Aber das müssen wir dann auch verstehen. Und da schauen wir, dass zum Beispiel, was wir publiziert, dann auch aussagekräftig ist, zum Beispiel bei 45 km/h. Zurück zum Thema, warum Aerodynamik sehr wichtig ist, für vor allem auch die langsamere Sportler. Es ist sogar wichtiger für die langsamere. Also ja, das stimmt, was du sagst. Jeder denkt, ja, das sind nur für die Profis. Aber in die Wahrheit ist es sogar wichtiger für einen langsameren Athlet. Und es gibt zwei Gründe dafür. Erstens, um eine gewisse Strecke zu absolvieren, brauchen die einfach länger. Also die sind länger unterwegs. Also dafür, wenn man sagt, prozentual, wir sparen so und so viel Zeit pro Stunde, die sparen einfach mehr Zeit, absolut gesehen. Und wenn das geht um ein bestimmtes Rennen oder Mehrtagesrennen oder auch was immer, oder mittlerweile mit die ganze Strava, Personal Bests und KOMs und so weiter, das geht um Zeit. Also man absolviert eine gewisse Strecke schneller. Und das Zweitens ist, je langsamer man ist, je größer der effektive Anströmungswinkel. Es gibt immer Wind, wenn man fährt. Und wenn man sagt, es gibt einen konstanten Wind von der Seite von 10 km/h. Je langsamer ich fahre, je größer der effektive Anströmungswinkel von diesem Windkomponent. Und man hat dabei einen größeren Segeleffekt. Und das ist der größte Vorteil bei aerodynamischem Material, besonders die Laufräder und das Fahrradrahmen. Die können einen Segeleffekt erzeugen und das reduziert der Luftwiderstand. Und je größer der Anströmungswinkel, bis circa 20 Grad, können wir ziemlich große Luftwiderstandsreduzierungen erzielen. Und deshalb, die langsamere Fahrer, die Hobbyathleten, die vielleicht statt 40 km/h Durchschnitt haben, vielleicht nur 28 oder 30 haben, haben einen größeren Segeleffekt und kriegen dann mehr aus diesem Segeleffekt raus.
Das heißt, wenn ich je schneller ich fahre, desto dominanter ist der frontale Luftwiderstand. Je langsamer ich fahre, umso stärker wirkt der seitliche und dementsprechend je stärker wirkt der Segeleffekt, wenn ich dahingehend optimiert bin.
Absolut. Und auch ein konkretes Beispiel. Als Bahnfahrer auf der Velodrom braucht man überhaupt nicht auf Segeleffekt zu achten, weil es ist eine reine frontale Anströmung. Also eigentlich in die Kurven kriegt man bis 2,5 Grad Anströmungwinkel durch die Kurvenfahrt. Aber es ist schlussendlich fast eine totale Frontal Anströmung. Also für einen, der fährt nur auf der Bahn, braucht er auf diesen Thema Segeleffekt gar nicht anzugehen. Aber die draußen fahren, ist das eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Teil, wenn man schnell oder effizient sein will.
Spielt der Segeleffekt bei, wenn ich jetzt eine Zeitfahrstrecke habe, die jetzt mal in der Theorie wirklich nur geradeaus geht, ohne Richtungswechsel, und ich habe Rückenwind, spielt er dann auch keine Rolle?
Ja, also es gibt keinen. Das ist, was wir wirklich merken. Also es gibt, oder messen, es gibt keinen reinen Wind von vorne oder Rückenwind in dem Sinn. Also der Wind kommt immer von allen möglichen Richtungen. Wir haben über die letzten Jahre viele Geräte entwickelt bei Swisside, um genau das Thema Wind zu messen auf dem Fahrrad in der realen Welt. Wir haben unser sogenanntes CDA-Messgerät. Das ist ein Gerät, das wir montieren vorne auf dem Fahrrad, wobei wir quasi Luftwiderstandsmessungen machen können. Aber der misst dann auch der effektive Anströmungswinkel von der Luftstrom. Und durch diese Messungen, die wir wirklich seit Jahren jetzt machen, sehen wir, es gibt immer Wind. Auch wenn man denkt, heute ist windstill, heute habe ich nur einen Gegenwind oder heute habe ich nur einen Rückenwind, der Wind kommt immer schräg. Und da kommt das Thema Segeleffekt.
Ich habe eine lustige Frage. Das habe ich mich nämlich schon oft gefragt, wenn ich wirklich starken Rückenwind habe, ob es dann einen positiven Effekt hat, wenn ich mich relativ groß mache auf dem Fahrrad, dass der Rückenwind dann mehr Fläche quasi hat, wo er mich schieben kann. Oder verschlechtere ich meine Aerodynamik, weil ich den Fahrtwind, der ja doch immer noch von vorne kommt, einen größeren Luftwiderstand biete.
Ich schließe mich der Frage an.
Ja, das ist eine sehr coole Frage. Damals in Köln habe ich das wirklich persönlich viel Erfahrung darüber gemacht, weil es gab immer Richtung Eifel so einfach offene Felder und man hatte immer entweder richtig starke Gegenwind oder richtig starke Rückenwind. Normalerweise Gegenwind auf dem Rückfahrt, leider, wie es immer der Fall ist. Aber ja, und damit habe ich dann auch damals ein bisschen mit experimentiert. Aber der Fakt ist, wenn man sagt, ich habe 200 Watt zur Verfügung, ja, auch wenn ich einen richtig starken Rückenwind habe, dann, das bringt mich erst, also wenn ich, sagen wir, mit der Wind segle oder fahre und der Wind von hinten 30 km/h stark ist, dann kann ich erst 30 km/h fahren mit kaum Leistung, weil es gibt dann nur der Rollwiderstandsleistung, der dabei ist. Aber wenn ich dann doch meine 200 Watt leisten möchte, dann habe ich trotzdem Wind von vorne. Und dann fahre ich dann vielleicht statt 35 km/h, fahre ich dann in dem Moment vielleicht 50 km/h. Bodengeschwindigkeit, aber der Luftgeschwindigkeit wäre vielleicht wie normal die 35 von vorne. Also eigentlich ist man immer schneller in der Aero-Position zu bleiben oder sagen wir in der Normalposition. Man wird einfach nur schneller für die gegebene Leistung.
Du hast jetzt den Rollwiderstand erwähnt. Wie ist es mit dem Gewicht? Wir Rennradfahrer sind ja sehr stark gewichtfixiert.
Aber nur am Rad, nicht an uns selbst.
Nicht an uns selbst. Wir selber, bei uns, wir sind da außen vor. Warum sagt der Aerodynamiker, Gewicht ist Quatsch?
Ja, also ich sage mal nicht, Gewicht ist Quatsch. Ich sage, Gewicht frisst ungefähr 16% deiner Leistung. Also der ist nicht zu vernachlässigen, aber im Vergleich zu einer Aerodynamik, der 75% nimmt, ist das wirklich untergeordnet. Auf dem Flachen ist es wirklich unwichtig. Also wenn man wirklich flach fährt, sagen wir, die Beschleunigung, das Beschleunigung des Gewichts ist wirklich vernachlässigbar. Sogar die Beschleunigung der rotierenden Masse, also die Laufräder, ist vernachlässigbar. Das können wir aussagen. Interessanterweise vielleicht ganz kurz dazu zu den Laufrädern. Wenn man Laufräder beschleunigt, geht diese Energie nicht weg. Der bleibt in, das ist wie eine
geschlossenes System?
Ja, eine Flywheel, so eine
Schwungrad.
Eine Schwungrad, ja. Mhm. Es wird nur vernichtet, wenn man bremst. Also das ist sehr wichtig. Das haben wir auch mehrmals messen können. Das ist auch klar, wenn man ein bisschen diesen System mathematisch untersucht, wird das relativ klar. Aber zurück zum Thema allgemeinen Gewicht. Ja, der Gewicht ist wirklich relativ unwichtig. Und wir sehen zum Beispiel für einen Pro-Athlet, der Gewicht wird nur wichtiger als der Aerodynamik bei einer Durchschnittssteigung bei ungefähr 7-8%. Und das ist eine Durchschnittssteigung. Das heißt, also der Gesamtetappe hat diesen Durchschnittssteigung nicht. Das heißt, eigentlich ist man schneller, immer schneller mit einem Aero-Setup. Es ist vielleicht nur entscheidend, wenn es eine Bergankunft ist und die letzten Teil des Bergankunfts, sagen wir, mehr als 7% hat, dann vielleicht könnte man darüber nachdenken, tausche ich den Fahrrad unten oder fahre ich vielleicht doch den ganzen Tag lang eine etwas leichtere Setup, vielleicht mit ein bisschen Kompromisse auf das Aerodynamik. Aber trotzdem sehen wir in, würde ich sagen, über 95% die Fälle ist man immer schneller mit einem Voll-Aero-Setup. Und das ist nicht, weil ich Aerodynamiker bin oder Aerodynamik verkaufe als Laufradhersteller oder Consultant. Es sind nur die Gesetze des Physiks. Und das kann jeder sich eigentlich ausrechnen. Und besser, das kann jeder sich jedes selber messen auf die Straße. Also ihr habt das auch gemacht. Man kann wirklich auf eine gewisse Strecke eine full lightweight, aber weniger aerodynamische Setup fahren und dann auf das gleiche Strecke eine Aero-Setup fahren und man sieht, man ist einfach schneller zeitlich mit einer höheren Durchschnittsgeschwindigkeit, also immer mit einem Aero-Setup.
Diese 7-8% Steigung, die du gerade so als Turning Point genannt hast, die kommen, nehme ich mal an, daher, dass ihr davon ausgeht, dass ein gut trainierter Profi um die 20-22 km/h fährt bei so einer Steigung. Das gilt ja aber wahrscheinlich dann bei einem Jedermann, der dort vielleicht nur 12 km/h fährt, würde ja wahrscheinlich dieser Turning Point schon früher liegen, möglicherweise bei 4-5%, oder sehe ich das falsch?
Nein, das ist genau richtig. Ja, sorry, das ist sehr wichtig zu erwähnen. Also das war wirklich eine Zahl für die Profis. Das gleiche Zahl für einen normalen Amateur liegt bei ungefähr 4,5%. Aber trotzdem, also eine Strecke mit ein Durchschnitt von 4,5% Steigung gibt es nicht, außer dass man macht ein Bergzeitfahren oder ein Bergtour mit Bergankunft. Aber wenn man wieder zurück zum Startpunkt kommt, also auch wenn ich 200 Kilometer mit 4000 Höhenmeter mache, habe ich eine Durchschnittssteigung von 2%. Also wäre man schneller mit dem Aero-Setup.
Das wäre jetzt mal meine Frage gewesen. Konkreter Fall, Ötztaler Radmarathon, über 200 Kilometer, 4 Pässe, Steigungen, die oft eher im zweistelligen Bereich sind, wenn es berghoch geht. Was würdest du da jemandem raten? Eher das Aero-Setup oder das Lightweight, also das gewichtsoptimierte Setup oder eine Mischung aus beidem?
Nein, voll Aero-Setup. Genau diesen Fall. Okay. Ötztaler haben wir berechnet, weil wir machen auch viele Strategieberechnungen für Teams oder Fahrer. Wir haben ein paar sehr leistungsvolle Werkzeuge hier bei Swisside, um das zu tun. Ja, genau die zwei Fälle, das Ötztaler Radmarathon und die Tortur Platinum in der Schweiz, haben wir ausberechnet. Auch mit bestimmten Athleten haben alle ihre Bestzeiten dann mit einem Voll-Aero-Rennrad gezielt. Und die waren auch also nicht nur Sekunden schneller, also einfach so in mehrere Dutzende Minuten schneller über die ganze Strecke.
Aber das simuliert er ja vorher wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, oder ich stelle mir die Frage, funktioniert das in der Praxis wirklich so? Denn ich habe ja in den Abfahrten, da habe ich vielleicht 7% Gefälle und das ist aerodynamisch total super. Aber ich muss ja auch bremsen, weil Kurven kommen und kann dort die Aerodynamik gar nicht voll ausspielen. Funktioniert das trotzdem, trotz der Kurven und der Bremsvorgänge, die ich machen muss?
Ja, absolut. Also wenn wir Simulationen machen, besonders sagen wir mit den Athleten, die diesen Strecken bereits absolviert haben, also diesen Rennen, dann liefern uns die Daten von den vorherigen Jahren. Und wir können wirklich diesen Simulationen wiederholen, aber basierend auf die echten Daten. Und selbstverständlich bei den Abfahrten, dann wir respektieren die Kurvengeschwindigkeiten, die maximale Kurven-G-Kräfte, die sie erzeugen durch diesen Kurven. Also das sind durchaus sehr, sehr realistische Simulationen. Aber wo man am meisten gewinnt, sind tatsächlich auf die flachere Strecken und auch auf die Anstiegen. Weil die Anstiegen sind nicht immer im zweistelligen Bereich. Klar, man hat eine Buße, wenn es eine 10% oder 12% Steigung ist. Man schleppt einfach etwas mehr Gewicht mit, man ist etwas langsamer. Aber man gewinnt diesen Zeit wieder auf die Abfahrten auch, weil man erreicht schnelle, höhere Geschwindigkeiten. Man muss dafür auch harte Bremsen. Man ist auch bei den Abfahrten schneller, aber hauptsächlich dann auf die flache oder rollende Teile des Streckes.
Also sprich, jemand wie ich, ich wohne in Frankfurt am Main, habe den Taunus vor der Tür, fahre zwar dann auch öfter mal meine 1500, 2000 Höhenmeter, aber du würdest mir immer zu einem Kauf eines Aerorades raten als zu einem Leichtgewichtrad.
Absolut, absolut. Und wir haben auch das bezüglich unserer Laufräder auch mehrmals berechnet. Wir sehen, also wir verkaufen auch etwas flachere Felgen, aber wir sehen, dass der schnellste Setup ist eigentlich immer mit unserer 62 mm tiefe Felge. Auch wenn es etwas schwerer ist, weil es bietet einfach diesen perfekten Kompromiss für maximale Geschwindigkeit, aber auch fürs Handling. Also die werden schon danach eine gewisse Zeit schwieriger zu handeln, auch bei den Abfahrten, bei höheren Geschwindigkeiten. Das muss man auch mitberechnen. Aber ins Große und Ganze ist man eigentlich immer am schnellsten auch vor einem Tortur oder einem Ötztaler mit einem 2, also sagen wir mit einem 60 mm tiefen, gute Aerofelge. Und das ist, glaube ich, für viele schon schwierig zu verstehen, aber ist tatsächlich der Fall. Mhm.
Wenn wir jetzt uns mal den Otto-Normal-Rennradfahrer vorstellen, der sagt, okay, Aerodynamik hat mich überzeugt, ich will mich da irgendwie verbessern. Gibt es da ein Tipps, die du sagen würdest, so ein Ranking in den Maßnahmen, wo sollte man da anfangen und was ist quasi die Königsklasse der Optimierung?
Ja, absolut. Also als Laufradhersteller würde ich lügen, wenn ich sagen würde, sofort Laufräder kaufen, weil die sind schon wichtig für Aerodynamik, aber schlussendlich, also ihr als Athlet, euer Körper ist der größte Widerstand. Also ja, also 75, wenn man schneller ist, sogar 80% ist euer Körper, was den Widerstand bringt. Also der erste Optimierungspotenzial ist immer, welche Position fahre ich? Fahre ich den ganzen Tag auf den Oberlenker in der Kaffeeposition rum? Oder möchte ich vielleicht doch etwas flacher auf den Oberlenker legen oder sogar unten auf den Unterlenker? Die Sachen kosten gar nichts und damit wird man deutlich, deutlich schneller. Also erstens auf die Position zu achten, was man fährt. Dann zweitens kann man schauen, was ziehe ich an? Habe ich eine so Übergröße, flattende Trikot oder kann ich etwas schlankeres, engeres anziehen? Kann ich sogar etwas kaufen, was aerodynamisch optimiert wurde? Und dann das geht zum Helm und so weiter. Also wirklich, ersten drei Ranking Points sind Nummer eins Position. Dann Nummer zwei Bekleidung. Und dann Nummer drei, dann kommen wir in den Bereich, wo man argumentieren kann, vielleicht Laufräder, vielleicht Helm, ein Gesamtrahmen. Die machen alle sehr viel aus, aber sind dann ein untergeordneter Bereich im Vergleich zu diesen anderen größeren Parametern.
Und sind natürlich auch teurer, also es ist ja auch eine Kostenfrage.
Absolut, und das finde ich auch ganz gut bei deinen Berichten. Das war immer diesen Watt pro Euro Faktor, finde ich auch, auch ganz wichtig. Aber klar, das Styling Faktor, also das Leidenschaft zum Radsport geht auch zum Equipment. Und es ist klar, eine schöne Rennrad oder tiefere Felgen, die sehen auch cool aus. Also es ist auch eine Überlegung, aber klar, wenn wir sprechen nur von Performance, und Watt pro Euro, dann kann man erstmal ein bisschen Yoga machen, um in die tieferen Positionen zu kommen.
Du hast gerade schon Styling angesprochen. Inwiefern können so ganz kleine Details, wie wichtig sind die wirklich, zum Beispiel, dass ich meine Schaltzüge möglichst kurz halte, so dass ich natürlich den Lenker noch schlagen kann, aber dass sowas nicht rumflattert. Ich habe das früher bei mir immer bei meinem Rad, was ich fürs Zeitfahren genutzt habe, wirklich immer ganz penibel, möglichst so kurz wie möglich, einfach nur auch für den Kopf, um zu wissen, das ist so optimal, wie es nur geht. Aber wie viel spare ich dadurch wirklich, wenn ich auf solche Kleinigkeiten achte?
Ja, also ich kann es dir wirklich konkret sagen. Also wir machen sehr viel Fahrradoptimierung auf andere Marken. Es kommen auch noch diesen Jahr zwei Fahrräder, die zusammen mit uns entwickelt worden sind. Das Thema integrierte Schaltzüge, das sind 3 Watt bei 45 km/h. Also bei 35 sind das 1,5 Watt. Das sind nicht viel, aber wenn man überall auf dem Fahrrad schaut und hier 1,5 Watt und da 1,5 Watt und hier ein besseres Profil und da, dann kann man locker dann auf 15, 20 Watt kommen zwischen ein optimiertes Fahrrad und ein nicht optimiertes Fahrrad.
Mhm. Korrigier mich gern, 15 bis 20 Watt sind in etwa 1 km/h, nehme ich an, oder?
Das abhängig von welcher Geschwindigkeit.
Ich sage jetzt mal Leistung. 40 km/h bei einem Zeitfahren. Jetzt ist jeder Mann.
Ja, sicher. Das könnte ganz gut auf 1 km/h ausrechnen, ja.
Wenn wir haben jetzt ja den Fall, dass in letzter Zeit Aerodynamik schon auch in vieler Munde ist und es wird immer relevanter, immer mehr Hersteller erkennen auch das Potenzial von Aerodynamik. Und man findet auch immer wieder mehr Produkte, die aerodynamisch sind oder die von sich behaupten, aerodynamisch zu sein, vielmehr. Hat man da ich meine, wir versuchen jetzt natürlich Tests zu machen und sowas zu überprüfen, aber es gibt natürlich viel mehr Produkte am Markt, als wir jetzt auch testen können. Also wie hat man als Otto-Normalverbraucher die Chance, eigentlich zu überprüfen, was bringt mir das wirklich und hält der Hersteller eigentlich da auch ein Versprechen oder steht da nur Aero drauf, weil es sich verkauft?
Ja, ich muss sagen, für mich und für mein Team, die richtig Mühe machen als aerodynamische Spezialisten, um Verbesserungen zu bringen zu dem Fahrradmarkt, ist das schon frustrierend manchmal zu sehen. Es gibt sehr viele Marken, die schreiben, ja, Aero this, Aero that, aber das ist gar nicht Aero und hat überhaupt keine Aero-Optimierung. Und wir testen solche Sachen im Windkanal und das ist wirklich Müll, was Aero angeht. Also ich würde sagen, ja, die vertrauen nur die Marken, die wirklich was publizieren. Also die zeigen, was sie für Aerodynamik-Optimierung gemacht haben. Was sind diese Features, die sie behaupten, aerodynamisch zu sein? Wie haben sie dann getestet? Haben sie Windkanalergebnisse? Haben sie Bahntests durchgeführt? Liefen sie diesen Ergebnisse? Das ist für mich sehr wichtig, weil die einfach schreiben, das ist Aero, das ist nichts. Die müssen Ergebnisse liefern. Und deshalb sagen wir, unsere Angehensweise bei Swisside ist wirklich sehr transparent zu sein, wirklich unsere Daten zu publizieren, auch wie mit euch, mit den Medien auch mitzuarbeiten, dass ihr dann auch unabhängig von uns Tests machen könnt, und weil sonst wird das sehr verwirrend für den Endverbraucher. Aber der Gute dabei, es kommt in die Zukunft auch von uns, also On-Bike-Aero-Messgeräten, und dann platzt diesen Blase. Also die behaupten, was Aero zu haben, aber was nicht Aero ist, wird dann messbar. Und dann können sich die Endkonsumenten sich selber überzeugen, was wirklich aerodynamisch ist und was nicht. Und dann baut sich auch die Vertrauen auf die Marken, die richtig dann in den Bereich investieren. Und da muss ich auch dazu sagen, das ist eine teure Investition für die Marken, die das richtig machen. Und es ist auch nicht gerechtfertigt, dass die anderen, die gar keine Investition machen, sagen, dass es Aero ist, aber trotzdem die teuren Preise verlangen. Und ja, das ist dann Abzockerei schlussendlich.
Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast gerade gesagt, Geräte, mit denen das jeder dann auch selbst überprüfen kann. Kannst du da das nochmal erläutern, also was das genau auf sich hat?
Ja, sicher. Also ich habe ein Gerät in meinem Hand hier, das nennt man unser CDA-Messgerät. Das besteht aus...
Wir sind ja als Podcast für die Hörer etwas schwierig. Das sieht jetzt aus wie ein Stecker für die Steckdose, wo eine Seite etwas zu lang geraten ist, um das mal, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt wenigstens ein ungefähres Bild vor Augen haben.
Und vielleicht, um ein Beispiel zu geben, das haben wir, also Technologien haben wir auch aus dem Formel 1. Also auf jede Nase, jedes Formel 1-Wagen sieht man genau so ein Gerät. Das sind zwei, sogar manchmal drei Sonden. Eins ist eine Staudrucksonde, ich suche mal den Begriff auf Deutsch, also Pitot-Static Probe, und der andere ist eine Gear-Sonde, eine Yaw Probe. Und hierbei können wir den Windgeschwindigkeit messen und auch den Windwinkel. Dann zusammen koppeln wir mit den Leistungsmesser, also man braucht ein Powermeter auf dem Fahrrad, den Geschwindigkeitssensor, wir brauchen auch den Bodengeschwindigkeit, wir haben auch GPS drin, aber der Bodengeschwindigkeit ist viel genauer. Und auch mit sämtlichen anderen Sensoren könnten wir eigentlich alle Kräfte, die im Spiel sind, berechnen, außer der aerodynamischen Kraft. Aber was übrig ist, ist der aerodynamischen Widerstandskomponente. Und wir könnten mit diesem Gerät mittlerweile fast so genau wie ein Windkanal messen, aber dafür auf die Straße unter realen Bedingungen, unter alle Bedingungen, inklusive Windeinflüsse.
Und das wird an der Front des Fahrrads montiert und dann fährt man eine definierte Strecke und...
Genau, also man montiert das vorne auf dem Fahrrad. Wenn man zum Beispiel für die Bilder suchen wollen, geht man einfach auf Swisside Instagram oder auf Swisside Webseite. Ihr findet dann Bilder von dem von diesem Gerät. Ja, das montiert sich vorne auf dem Fahrrad, man fährt rum und wir können dann wirklich ganz gut auch live die Luftwiderstandswerte zeigen. Und dann kann man wirklich zum Beispiel Helm A, Helm B testen und man sieht dann sofort, was ist schneller.
Ich finde es interessant, denn ich habe das vor 6 Jahren beim Giro d'Italia hat das Rigoberto Urán in der Vorbereitung eingesetzt. Der ist den Zeitfahrkurs halt im März schon abgefahren und hatte genau so eine Sonde an seinem Rad und hat dann beim Giro ein bisschen überraschend das Zeitfahren gewonnen. Und da habe ich damals gedacht, ja, das ist doch, kann doch nur ein Marketing-Gag sein. Aber jetzt, wo du das so erklärst, also kommt mir das wieder so in den Sinn und macht für mich auch Sinn, dass man sowas dann wahrscheinlich getestet hat damals schon, weil es war auch ein bisschen hügelig und wahrscheinlich wollte man auch wissen, welche Laufräder, welchen Rahmen nimmt man, hat man das wahrscheinlich genau dann rausgefunden, schon im Vornherein.
Kann gut sein. Also das ist keine neue Technologie, das ist ziemlich komplex umzusetzen auf eine ausreichende Präzision auf dem Fahrrad. Aber das kann man. Und dann kann man wirklich alles messen. Also mit unserem Gerät können wir sehr präzise der Luftwiderstand messen von verschiedenen Konfigurationen, ob ich Aero-Laufräder habe oder einen Aero-Anzug oder verschiedene Helme. Und besonders fürs Zeitfahren ist das sehr wichtig, weil man kann nicht pauschal sagen, welcher Helm zum Beispiel am besten ist. Das ist immer ein Zusammenspiel mit dem Kopfhaltung, mit dem Anzug, mit der Körperform von den bestimmten Athleten. Und ich kam auch letzte Woche, in den letzten 2 Wochen waren wir insgesamt 6 Tage im Windkanal, haben wir sämtliche Athleten optimiert und dabei war viel Helmtests. Und es gibt immer Unterschiede, welcher Helm für welche Athlet am besten ist. Und deshalb kann man das nur im Windkanal messen. Aber Windkanal ist ja nicht zugänglich für jeden Athlet. Und deshalb war es für uns als Aerodynamikdienstleister und Aerodynamikfirma das Ziel, ein Gerät zu bringen, der ermöglicht, jedermann Aerodynamikmessungen auf die Straße durchzuführen. Und deshalb nennen wir unser Gerät das Wind Tunnel for the Road. Da bemühen wir uns und wir bringen das in die nächste Zeit zum Endkonsument.
Das heißt, wenn ich jetzt einen Zeitfahrhelm kaufe, ohne mich in einen Windkanal danach zu begeben, kaufe ich also gewissermaßen die Katze im Sack.
Absolut. Und das ist wirklich krass. Also mit unseren Profiathleten, also bei Swisside, besonders im Triathlon-Bereich, haben wir über ein Dutzend Profi-Triathleten, die wir unterstützen. Darunter alle Weltmeister, also alle, nicht der Jan Frodeno, aber der Patrick Lange, zweimal Weltmeister, die Anna Haug, aktuelle Weltmeister, die Daniela Rief, mehrmals Weltmeister. Und die tragen alle unterschiedliche Helme. Und es ist wirklich sehr abhängig von ihrer Kopfhaltung und ihrer Anzug sogar und ihrer Körperform. Also das ist wirklich schwierig. Und das Ziel wäre zum Beispiel, solchen Geräten auch an den Händler zu verkaufen. Und dann, wenn man zum Händler geht, kann der Händler sagen, hey, ich baue das vorne auf dein Fahrrad, fahr mal jetzt die 2 Kilometer runter, hin und zurück ein paar Mal, tauschen wir den Helm, mach mal nochmals. Und dann sehen wir basierend auf Zahlen, was für dich am schnellsten ist. Und das wird dann einen großen Mehrwert auch für den Händler sein.
Klingt gut. Wie viele, wer ist da so die Zielgruppe? Wer interessiert sich dann am ehesten für so ein Gerät oder die Nutzung und die Erkenntnisse mit Hilfe so eines Gerätes?
Ich glaube, die Zielgruppe ist genau dasselbe für die, die eine Leistungsmesse kaufen. Weil das sind die, die ihre Performance wichtig ist und die ihre Performance optimieren wollen. Und wie gesagt, 75% von dieser Performance wird von der aerodynamischen Luftwiderstand gefressen. Also der das nicht misst oder nicht beachtet, wird nicht schneller. Also deshalb finde ich es für diese Zielgruppe genau gleich, ob Rennradfahrer oder Zeitfahrer oder Triathlet, eigentlich alle. Und dann selbstverständlich für die Power-Users, würde ich sagen, so die Bahnmessungen machen oder Trainer oder Händler zum Beispiel.
Kannst du schon sagen, in was für einem Preisbereich man mit so einem Gerät ungefähr ist? Oder habt ihr das noch nicht festgelegt?
Ja, also das ist schon, wir haben Ziele, also selbstverständlich sagen wir als Swisside, wir sind Entwickler, wir sind nicht Experten in Massenproduktion. Also auf diesem Projekt arbeiten wir jetzt mit einem sehr starken Partner. Und das wird dann selbstverständlich abhängig von denen, wo der Endpreispunkt liegt. Aber für mich, ich sehe der Preispunkt auf ein ungefähr gleichen Niveau wie eine gute Leistungsmesse. Also das wäre so knapp unter die 1.000-Euro-Bereich für so ein Gerät. Also der wird nicht günstig sein, aber das ist auch ein hochkomplexes Technologie. Wir entwickeln seit 5 Jahren auf dem Gerät eigentlich. Erstens für unser F&E-Zweck, aber als wir dann gesehen haben, dass viele Leute wollen sowas haben, dann kam die Frage, ja, können wir das kommerzialisieren? Und diesen Schritt nehmen wir jetzt.
Gehen wir mal zu den Laufrädern. Wir haben ja schon ein paar Mal über Laufräder gesprochen, jetzt auch in dem Kontext für den Segeleffekt und auch für die Reduzierung des Luftwiderstands von vorne, der Angriffsfläche quasi. Ihr habt jetzt neue Laufräder auf den Markt gebracht, die Hadron Quadrat oder Square oder wie man es ausdrücken will. Was ist da jetzt die Neuheit dran?
Ja, das war ein richtig cooles Projekt. Also das war das Ziel war, es gibt einen Trend für breitere Reifen und unsere ursprüngliche Hadron Ultimate Laufräder hatten eine 17 mm Innenmaulbreite. Also wir wollten breiter werden. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, welche Breite ist optimal? Also optimal fürs Rollwiderstand, optimal fürs Aerodynamik zusammen. Weil es ist nicht nur eins oder der andere. Also es gibt die Leistungen, die Verluste, die summieren sich und Rollwiderstand plus Aeroleistung sind zusammen. Und wir haben da viele Tests gemacht und auch selbstständig auch im CFD, auch sogar auf die Straße mit Prototypen. Und wir sind dann auf eine 20 mm Innenmaulbreite gekommen als optimal für alles. Und das ist basierend auf 25 mm Reifen bis 28 mm Reifen. Also das ist das erste große Fortschritt, also erste Schritt sozusagen, eine breitere Felge, weil wir haben eine reduzierte Rollwiderstand mit breitere Felgen. Das weiß man schon. Ich glaube, viele haben Tests gemacht, um das zu beweisen. Das stimmt auch. Und wir wollten selbstverständlich dann davon profitieren. Aber wir wollten dann auch keinen großen Aero-Widerstandsbuße haben. Aber wir haben dadurch eigentlich herausfahren können, dass wir sogar den Luftwiderstand reduzieren können. Und das war für mich erstmal auch als Aerodynamiker überraschend. Aber als wir tief in die Entwicklung reingingen, war das dann klar, dass es möglich war. Also wir könnten sogar von Frontalanströmung trotz höheren Frontalfläche eine weniger Widerstand haben, weil wir haben einfach einen aerodynamischen Form, weil der Reifen ist viel bündiger zum Felgenprofil. Und dann noch ein sehr großer Schritt ist, wir sprechen immer wir haben auch vorher in diesem Podcast über, dass der Athlet der Großteil von dem Widerstand ist. Und wir sagen, wenn wir Laufräder entwickeln, es geht nicht um die schnellsten Laufräder zu entwickeln, es ist um das schnellste System zu entwickeln. Und was brauchen wir von den Laufrädern, um diesen System zu unterstützen? Und hauptsächlich, damit der Fahrer in seinen Aero-Positionen so häufig wie möglich ungestört bleiben kann. Und das Thema Handling ist dafür extrem wichtig. Wir wollten weiterhin das Handling, weil das Problem immer mit tieferen Felgen ist, das Handling kann bei windigen Bedingungen tricky werden.
Und das heißt, Seitenwind drückt gegen die hohe Felge, dadurch wird es unstabil und man richtet sich auf und verlässt die Aero-Position.
Ganz genau. Oder das wird sogar gefährlich, wenn wir auf die andere Straßenseite überblasen. Das macht auch keinen Spaß. Also wir müssen auch davon klar sein, Radfahren für viele von uns, es geht um Spaß, nicht nur um Performance. Und ja, wenn ich mal so ein großer Radtour und es windig ist und da habe ich einfach kein Confidence auf mein Vorderrad und ich habe immer ein bisschen Angst dabei, dann ja, das verderbt die Erfahrung. Also wir wollten einen großen Schritt in Sachen Handling machen und das haben wir erzielt mit den neuen Laufrädern, auch dank die breitere Reifen, also die breitere Innenmaulweite. Wir haben diesen Lenkmoment, das ist, was man spürt in den Händen beim Seitenwind. Wir haben eine Zahl, wobei wir diese Charakteristik auch quantifizieren können und wir nennen das Lenkmoment. Wir haben das Lenkmoment-Charakteristik um 26% reduzieren können für das gleiche Felgentiefe und das ist ein Riesenschritt. Und das spürt man beim Fahren. Für uns, wir glauben, das ist eine sehr, sehr große Hilfe und ein großer Leistungsschritt für die Endkonsumenten.
Jetzt eine Frage nochmal, so Laufradtechnik, wenn ich mir das vorstelle, hohe Felgen kriegt man bei jedem Hersteller, kriegt man auch als Felge einzeln, kann man sich aus China von irgendwelchen No-Name-Produkten natürlich auch schicken lassen. Was macht da genau die Aerodynamik aus? Und wir hatten, als wir über den Laufradtest auch mal einmal gesprochen haben, hast du gesagt, es kommt wirklich auf Zehntel Millimeter an vom Shape der Felgen.
Ja.
Es ist, also das finde ich wirklich, wirklich genau beeindruckend.
Also eigentlich aus weniger als 10 Millimeter. Wir haben, es ist tatsächlich so, es geht um die Steuerung von wo der, also wie lang der Luftstrom sich anhängt an diesen Form und wie, besonders bei einem Laufrad, wie verteilt sich die Kräfte auf die vordere Hälfte und die hintere Hälfte, damit es immer ausgeglichen bleibt. Und da eine Rennradfelge, also eine Fahrradfelge, ist eigentlich sehr herausfordernd, weil auf einer Seite, auf der vordere Hälfte, ist die Felge eigentlich der hintere Kante von diesem Profil. Aber auf der hinteren Seite ist diese Felge der vordere Kante von diesem Profil. Also wir brauchen ein Profil, der funktioniert als Leading Edge und Trailing Edge sozusagen und dann alles dazwischen. Wir haben eine sehr hoch entwickelte Entwicklungsmethode, der basiert sich im CFD. Und wir bei so einer Laufradentwicklung machen wir mehrere hundert Iterationen vom Shape, bis dass wir die richtige Shape finden. Und wir setzen uns Ziele, also welche sind unsere Entwicklungsziele, zum Beispiel in diesem Fall die 26%. Eigentlich war unser Ziel 25% Reduktion des Lenkmoments. Und dann entwickeln wir uns in diese Richtung. Ja, schlussendlich, es geht wirklich um kleine Zehntelmillimeter Unterschiede auf die Felgenprofil. Und ich glaube, ich weiß, das kann man auch spüren, wenn man fährt zwischen einer gut entwickelten Aero-Felge und einer irgendwelchen No-Name-Felge, wo man weiß, das wurde nur einfach eingekauft. Ja.
Jetzt haben wir viel auch über den Luftwiderstand, den frontalen Luftwiderstand gesprochen. Ihr habt jetzt bei den neuen Laufrädern den Rotationswiderstand als neuen Aspekt reingebracht. Was hat es damit auf sich? Was ist damit gemeint?
Ja, genau. Also es gibt nicht nur so, sozusagen diesen translatorischen Luftwiderstand. Die Felge rotiert sich auch. Auch ohne Wind kann man denken, auch ohne die Lagerreibung, wenn man eine Felge auf Geschwindigkeit bringen würde, es würde sich verlangsamen. Und das kommt sich durch den Rotationswiderstand. Und eigentlich hat man diesen zwei Komponenten, wenn man fährt. Und dann zusammen mit unserem Partner DT Swiss haben wir auch eine Speichenentwicklung gemacht, um eine Speiche noch aerodynamischer zu machen. Und daraus kommt diese neuen AeroLite 2 Speiche von DT Swiss, die in unseren neuen Laufrädern verwendet wird, der von 0,9 auf 0,7 mm Dicke runtergepresst ist mit einem neuen Prozess. Und das hat tatsächlich der Rotationswiderstand deutlich reduzieren können.
Es ist ja, viele Rennradfahrer sind ja noch auf Felgenbremsen unterwegs. Die neuen Laufräder von euch gibt es nur für Disc. Ist das auch die Zukunft? Oder also ist das auch für den Laufradbau eine andere oder eine größere Chance, wenn man nicht mehr, wir haben auch eben eingangs mal über die delaminierten Felgen gesprochen, also wenn das Thema weg ist, ist das entwicklungstechnisch und fertigungstechnisch und auch aus aerodynamischer Sicht eben nochmal einen Schritt nach vorne?
Ja, also man hat am Anfang mit Scheibenbremsenrädern einen kleinen Rückschritt gemacht, weil einfach mit mehr Speichen und eine größere Narbe hat man etwas mehr Luftwiderstand. Aber mit der Zeit kann man sich dann auch weiterhin entwickeln. Und das haben wir wirklich mit diesen neuen Laufrädern gesehen. Also wir könnten nicht auf ein 20 mm Innenmaulbreite gehen für ein Felgenbremsensystem, weil die Bremssattel öffnen sich einfach nicht weit genug, um solchen Felgen zu erlauben. Und bei vielen Rahmen auch gibt es in den Gabelkrone vorne und auch hinten nicht genügend Platz für solchen Felgen. Also die neuen Serien von Scheibenbremsenrädern, die rauskommen, die haben viel mehr Platz. Klar, man hat diese Beschränkung von den Bremssatteln nicht mehr und das hat sich auch diesen Entwicklungs-Tür geöffnet für diese breiteren Felgen. Und ja, ich habe auch am Anfang erwähnt, wir machen Entwicklung für viele andere Marken im Rahmen. Und ich kann sagen, wir haben in den letzten 3 Jahren also über ein Dutzende Räder entwickelt und darunter auch Zeitfahrräder. Und kein einzelner ist mit Felgenbremsen mehr. Also es sind wirklich, der Industrie geht ganz stark Richtung Scheibenbremsen. Und deshalb gehen wir da auch mit unserer Entwicklung hin.
Wie ist das allgemein jetzt eine Perspektive, ein Ausblick in Sachen Aerodynamik? Welches Teil oder welcher Aspekt ist da noch am wenigsten optimiert und wo siehst du noch das größte Entwicklungspotenzial?
Ja, also es ist schon überraschend zu sehen, wie viel Potenzial es immer noch im Rahmen gibt. Also das Unterschied, das habt ihr auch gebracht in euren letzten Ausgabe, das Unterschied zwischen einem guten Aero-Rennrad und einem schlechteren, da sprechen wir von über 20 Watt. Und das ist enorm. Und es kann auch durchaus mehr sein. Es gibt für nächstes Jahr bereits ein neues UCI-Reglement. Es gibt mehr Freiheiten. Man darf, also die Rennräder dürfen etwas mehr als mehr aussehen wie Zeitfahrräder. Also man darf diesen Kompensationsdreiecke mehr ausnutzen. Was das heißt, ist, wir haben einfach mehr Freiheit. Wir dürfen leicht längere Profile verwenden. Und wir sehen bereits dadurch ein Entwicklungsprojekt, was wir vor kurzem abgeschlossen haben, wieder ein großes Potenzial. Also ich sehe viel Potenzial im Rahmen noch, auch in die Zukunft, für die, die sowas haben wollen. Weil klar, die Rahmen werden auch flächiger aussehen. Ob das visuell gewünscht ist, muss man auch fragen. Aber wir sehen auch mittlerweile, die Bekleidungshersteller haben kapiert, wie wichtig das ist. Und wir sehen mehr und mehr Bekleidungshersteller, die machen tatsächlich Aero-Testing und entwickeln Aero-Anzüge oder Aero-Trikots und so weiter jetzt. Und wie wir bereits erwähnt haben, das ist das wichtigste Teil, euer Körper. Also ich sehe immer noch größere Fortschritte, besonders in die zwei Bereichen, die kommen.
Mhm. Also siehst du jetzt auch keine Gefahr, dass du innerhalb der nächsten Jahre arbeitslos wirst, weil alles fertig ausoptimiert ist?
Nein, ganz und gar nicht. Und ja, wir sehen immer noch bei jedem Projekt, den wir starten, lernen wir immer was Neues und können wir immer noch Potenzial rausholen. Und wir sprechen nicht von den sogenannten Marginal Gains. Also es ist nicht 1-2%. Also bei einem Projekt, dann normalerweise holen wir 15-20% raus. Und das ist schon unglaublich. Aber dann ändern sich die Regeln. Genau wie jetzt bei den UCI-Rahmenregeln. Und da öffnet sich die Fenster oder die Tür für noch mehr Entwicklungspotenzial.
Weil du das gerade so sagst, wenn die UCI jetzt diese Restriktionen, die es bislang mal gab oder die es ja auch dann weiterhin geben wird, sie werden ja nur gelockert, wenn die komplett aufgehoben werden würden über Nacht, würdest du sagen oder kannst du eine Zahl nennen, um wie viel Prozent ein Fahrrad schneller werden würde, wenn es diese Regeln plötzlich nicht mehr gibt? Oder kannst du das nur schätzen?
Ich kann das nur schätzen. Man hat einen kleinen Blick bereits darauf von die Triathlon-Szene. Also in die Triathlon-Szene müssen die Fahrräder nicht UCI-legal sein und wir haben viel mehr Spielräume. Und da sehen wir, dass die schnellsten Zeitfahrräder auf jeden Fall die Triathlon-Zeitfahrräder sind. Vielleicht nicht im Velodrom, aber auf jeden Fall im Freien, wenn es Wind gibt. Also ich will wirklich diesen Punkt betonen. Also Fahrräder sind wirklich wie Segelboote. Und man kann den Wind nutzen, um Vortrieb zu erzeugen. Und das machen wir. Und man sieht, dass auch in den letzten Jahren ein paar verrückte Triathlon-Zeitfahrer-Designs, die rauskommen, das zeigt ein bisschen, was möglich wäre. Also wenn es wirklich so ein komplett leeres, freies Blatt wäre, das würde schon Spaß machen. Aber ich glaube, wir sprechen schon auch von, ja, nochmals vielleicht noch 20%.
Wenn wir uns das angucken, alles wird aero-optimiert, wird es dann manchmal oder kann es auch zu schnell werden? Also ich habe jetzt nur vor meinem geistigen Auge, dass es in den letzten Tagen und Wochen bei den Profirennen auch so schon oft genug gekracht hat und die scheinbar auch so schon wirklich schnell unterwegs sind. Kann es auch zu schnell werden?
Ja, selbstverständlich. Also das ist eine sehr gute Frage. Das ist interessant, weil das ist auch immer wieder dieselbe Frage, auch im Motorsport, im Formel-1-Bereich. Die versuchen jetzt, die Autos etwas langsamer zu machen, weil, ja, wohin sollte es führen? Es geht auch um Racing. Es sollte nicht nur ein Technikkampf werden. Aber ja, das stimmt. Also je schlichter die Fahrräder, je schneller sie werden. Aber gleichzeitig auch kann man sagen, dass wenn die 75%, die bleiben immer weiterhin der Fahrer selber und der verschwindet nicht. Und ich glaube nicht, dass die Arme und beiden Beine abhaken. Also das geht nicht. Also in dem Sinn, ich glaube, das ist schon noch begrenzt.
Naja, wer weiß, mit der Sockenlänge fängt es ja schon an.
Ja, genau.
Wie ist das? Also in den letzten Jahren sind hier die Durchschnittsgeschwindigkeiten bei den Profis auch durchaus wieder stark gestiegen. Und böse Zungen reden da dann auch ganz gerne von Doping. Aber was würdest du sagen, der Leistungszuwachs allein durch Aerodynamik in den letzten Jahren, kann man das irgendwie beziffern? Und ist tatsächlich diese Verbesserung, die wir sehen und die Verschnellerung der Rennen sehr stark auch auf Aerodynamik zurückzuführen? Ihr beratet das Team Ineos, wenn ich richtig informiert bin, in Sachen Aerodynamik. Also ihr seid ja auch nah dran, will ich damit sagen.
Genau. Ja, also wir haben schon Connections. Wir haben auch in den letzten Jahren auch mit Team Ineos zusammengearbeitet. Also ich glaube, das sind mehrere Themen. Ich glaube, also Aerodynamik, die haben, also klar, nach dass die Doping-Szene, Gott sei Dank, würde ich sagen, zum Großteil verschwunden ist, müssen sie sich auf anderen Bereichen konzentrieren. Und wie ich am Anfang erwähnt habe, ich habe entschieden, aus der Formel 1 in der Radsportszene zu wechseln, weil es gibt einfach ein Riesenpotenzial. Das ist so unterentwickelt. Und das haben die Radsportteams auch sicher bemerkt. Und wenn die suchen sicher immer noch nach dem nächsten Ort, wo sie Vorteile holen können. Und wenn das nicht mehr auf der chemischen Ebene ist, sondern wieder zurück auf die physikalische Ebene ist, dann können sie erstmal anfangen mit so gezieltes Training und dann auch mit bessere Equipment-Auswahl, bessere Equipment-Testing. Und ich glaube, das ist, was Team Sky damals den Maßstab gesetzt hat, ist, wie man auf eine richtige Art und Weise trainiert und auch Strategie umsetzt im Rennen, um das Beste rauszukriegen. Es geht dann auch weiter, selbstverständlich jetzt auch mit der Optimierung vom Material. Und was für mich sehr klar ist, ist das Material in den letzten Jahren deutlich verbessert worden ist. Es ist immer noch, würde ich sagen, durchschnittlich relativ schlecht. Es ist überhaupt nicht auf das Potenzial, wo ich erwarte. Ich hätte erwartet von die Budgets, was es gibt im Pro Tour, aber es scheint immer noch stark vom Sponsoring verbunden zu sein und die kriegen vielleicht nicht immer die beste Material oder haben nicht immer die beste Materialauswahl. Aber das verbessert sich sicher Schritt für Schritt. Und ich glaube, diese Aerodynamikverbesserung hat definitiv einen Einfluss und wird auch in die Zukunft einen Einfluss haben.
Die letzte Frage vielleicht ein bisschen plakativ. Wir haben viele Rennradfahrer, die ich sehe hier parallel gerade bei der Tour de France den Ausreißer des heutigen Tages, der mit wirklich wallendem langen Haar, der Fahrer Cousin von Total Direct Energy, der hat lange wallende Haare und bei Hobbyfahrern haben wir ja immer die Sache, dass die auch sich die Beine nicht rasieren. Also rasierte Beine, deine Antwort, JP, warum sollte man das allein aus aerodynamischer Sicht machen?
Ja, also rasierte Beine bringt tatsächlich was. Also bringt viel. Also bei mir, ich mache jedes Jahr meinen Shave JP's Legs Trick, wo ich absichtlich so den Chewbacca-Faktor 10 wachsen lasse und dann einen Test im Linkkanal, so back-to-back mit und ohne Haare.
Wie viel ist das?
Und ich habe letztes Jahr 8 Watt gemessen und dieses Jahr habe ich 11 Watt gemessen bei 45 km/h. Also das ist schon unglaublich.
Also auch der Kollege, der jetzt gerade bei der Tour de France mit dem wallenden Haupthaar fährt, hat er einen aerodynamischen Nachteil?
Ja, wahrscheinlich. So abhängig, wie viel Haare er hat. Also das ist interessant. Wir haben auch viele Frauen im Team. Und das Thema kam immer wieder auf. Konkretes Beispiel, die Laura Philipp. Sie ist eine, die schnellste, vielleicht zukünftige Weltmeisterin im Ironman-Bereich. Und sie hat so, wie heißen die Dinger, die einen Zopf,
so ein Pferdeschwanz.
So ein Pferdeschwanz, oder? Genau. Und sie kam mit einer großen Schere und hat gesagt, wir messen das, sag mir, ob ich das wegnehmen muss. Und wir haben das dann wirklich hinten im Helm reingesteckt, um zu sehen. Und Gott sei Dank war es nicht schlechter, weil das wäre schon schade, das da abzuhaken. Aber also die Haaren, die können, also wir haben nie riesengroße Unterschiede messen können, also mit einem Pferdeschwanz. Aber das ist nicht so störend. Also ich habe keinen riesen, keine Ahnung, also Mob da hinten gemessen sozusagen. Aber was noch wichtig ist im Thema Haare, ist die Kühlung. Kühlung vom Kopf, Kühlung vom Körper. Und wir sehen eigentlich deutliche Vorteile zu holen, wenn man gute Kühlung hat. Und man kühlt sich besser mit einem Glatze. Das zum Beispiel der Patrick Lange, wieder Thema Triathlon, der rasiert sich den Kopf vor dem Rennen, weil es eine bessere Kühlung bringt und ihm gefühlt eine bessere Leistung bringt. Und wir glauben tatsächlich, dass es wahr ist. Und es gibt mittlerweile Leute, die kommen mit Core-Temperatur-Messgeräte raus, die auch im Helm eingesetzt werden. Und wir werden diesen Thema auch sehr nah verfolgen, weil das ist auch ein Bereich, wo man auch Leistung holen kann.
Ich habe im Winter 2014, 2015 mal einen Beitrag gesehen, da wurde auch Beine rasieren, dem Arme rasieren gegenübergestellt und dann auch dem Bart, dem Vollbart. Und ja. Da hat man damals gesagt, so Beine rasieren bringt am meisten, Arme rasieren bringt auch noch was und Bart ist eigentlich egal, weil war fast nicht messbar. Und dann hat sich aber wenige Wochen später Bradley Wiggins für seinen Stundenweltrekord seinen Bart abrasiert und dann wusste ich nicht mehr, was hier nun wahr ist. Habt ihr da Erfahrung noch mit dem Bart?
Ja, haben wir. Der Bart bringt tatsächlich nichts, was Aerodynamik angeht, weil den Bereich ist normalerweise ein Stagnation, also der Luftstrom staut sich, also hat keine Geschwindigkeit in dem Bereich. Und aus dem Grund kann man auch keinen Luftwiderstand erzeugen. Die Beine auf die andere Seite sind voll angeströmt. Auch besonders seitlich. Also wir haben gesehen, wir haben das Bart-Ding auch gemacht, mal mit einem Online-Portal, Bike Radar, glaube ich, war das damals, und haben auch nicht gemessen. Den Arm habe ich auch dieses Jahr selber gemacht, habe ich auch nicht messen können, tatsächlich, also als ich meine Arme abrasiert habe. Aber ich habe auch nicht so haarige Arme, nicht so wie meine Beine. Aber ja, ich glaube, dass mit Bradley Wiggins, das war eher wahrscheinlich erstens psychologisch und zweitens auch eine Kühlungssache. Weil um diesen Weltrekord zu erzielen, man kann auch Tricks spielen. Und man will so eine niedrige Luftdichte wie möglich, damit man so wenig Luftwiderstand wie möglich hat. Und die erzielen das, damit sie die Velodrom aufheizen. Und die heizen das auf 35, 36 Grad. Aber dafür haben sie auch wenig Kühlung. Und das spielt auch eine Rolle. Also deshalb, ich glaube, das ist so eine enge Grad, also ein Zusammenspiel. Und ich glaube, das Bartrasieren war eher eine Frage von Kühlung als Aerodynamik.
Nicht schlecht. Dann haben wir jetzt in einem sehr interessanten, wie ich fand, Nerd-Talk, würde ich fast sagen, herausgefunden, dass man über die Behaarung des Körpers aerodynamischer wird, sehr stark über die Positionierung auf dem Rad, dass da schon viel Potenzial ist, dass aber auch im Material unglaublich viel Potenzial steckt und dass das auch noch nicht komplett ausgereift ist. Das heißt, ich freue mich, dass wir hoffentlich auch in den nächsten Jahren viel zusammenarbeiten werden. JP, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen Dank, Erik, für die Begleitung und die begleitenden Fragen. Wir haben aktuell am Kiosk das Heft Roadbike mit der Zusammenfassung der ganzen Aerodynamik-Tests, die wir in Kooperation mit Swisside durchgeführt haben. Und auf unserer Webseite findet ihr auch die Links zu den vorangegangenen Heften, wo wir diese Tests durchgeführt haben mit Aero-Helme, Vergleichstests im Windkanal, Rennräder, Aero und Normal. Wir haben gemessen, wie die Unterschiede sind, wie viel schneller ein Aero-Rennrad ist im Vergleich zu einem normalen Rennrad. Wir haben Laufräder getestet, wir haben Trikots getestet. All das findet ihr in den Ausgaben, in unseren letzten Ausgaben. Und wenn ihr Rückmeldungen habt zu unserem Podcast, dann freuen wir uns sehr über euer Feedback an podcast@roadbike.de. Könnt ihr eine E-Mail schreiben oder uns auch auf den sozialen Netzwerken einen Kommentar hinterlassen oder uns da natürlich auch gerne folgen. Nochmal vielen Dank an Swisside, an JP für die Zeit, die du dir genommen hast.
Sehr gerne.
Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Bleibt uns treu, bleibt dabei. Bis bald und zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.